Die folgende Episode widmen wir allen Torwarttrainern bei Werders Jugendmannschaften.
5, 4, 3, 2.
Grüne Brille. Der einzige Werder-Podcast, der was taugt.
Mit Tage voller Sonne starten wir akustisch in diese Übertragung. Herzlich willkommen und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich habe keinen Grund zu sprechen. Mit wem soll ich sprechen? Über was soll ich sprechen? Das werde ich morgen in der Sitzung tun, habe ich genug zu sagen. Das reicht dann.
Now, you spoke about the third season. And I'm telling you that the question is stupid. Because the third season is what I told you.
Ben.
No, I know the point. The point is that the question is stupid.
Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen?
Das ist ja eine absolute Frechheit.
Ausgabe Nummer 7.
Ja, moin. Herzlich willkommen bei Grüne Brille, der einzige Werder-Podcast, der was taugt. Hier auch nicht so ein alte Leute-Humor wie bei Die Fräses auf NDR 2. Heute Ausgabe Nummer 7 am Montag, den 6. Mai 2019. Wir haben wieder hochkarätige Gäste. Leider nicht dabei ist Bernhard Trares, der ist wieder mal gelb gesperrt. Aber dafür sind wir wieder alle komplett da. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Außerdem dabei ist Niki. Hallo. Sebastian. Hallo. Und Christian. Ja, gut Kick in die Runde. Wir haben eine super Agenda für euch. Wir blicken zurück auf das Spiel Werder gegen Dortmund. Wir schauen, wie geht es weiter, wie ist das Restprogramm, schmeißen den Tabellenrechner an und wir ziehen schon mal ein kurzes Fazit. Wie war die Saison? Gute Saison, schlechte Saison? Auch sollte es Werder nicht schaffen. Wie sehen wir das? Soweit die Einleitung. Ich denke, wir können loslegen. Aber fangen wir vielleicht erstmal an mit dem letzten Spiel. Werder gegen Dortmund 2-2. Ich weiß nicht, wie habt ihr das Spiel gesehen? Habt ihr das Spiel verfolgt? Was meint ihr?
Ja, wer möchte anfangen?
Ja, fang doch mal selber an.
Ah, ich soll selber anfangen. Ja, gut. Ja, Spiel erstmal gesehen habe ich das jetzt heute auf der Rückfahrt. Ich kam aus Hamburg und bin nach Berlin gefahren und da habe ich, soweit es mir das Internet zuließ, dann gesehen. Habe dann den Rest noch zu Hause geschaut, auf Werder TV. Und ja, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Also erstmal ganz grundsätzlich, irgendwie lief alles über die linke Seite. Man hat richtig gemerkt, dass Selassie irgendwie nicht da war, ne? Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, ja, ist mir aufgefallen, dass er nicht da war. Also, ich nur zu zehnt gespielt, leider.
Da fehlt doch einer.
Hoppala, was ist denn da los?
Ja, ich bin überhaupt noch nicht im Redefluss. Ich muss das vielleicht mal ein bisschen unterstützen jetzt.
Mach dir doch erstmal ein Bier.
Ja, was ist mir noch?
Achso, ja. Wer hat für Selassie gespielt? Hat der Marco Friedl hat gespielt, ne? In der hat rechter Verteidiger gespielt. Ich würde auch sagen, also wegen Marco Friedl hat Werder die erste Halbzeit nicht so verkackt. Nee. Den fand ich eigentlich mal wieder ganz, ganz ordentlich. Und scheint ja auch so, dass der Verein das genauso sieht und dass er wohl auch über die nächste Saison hinaus bei Werder bleiben soll. Aber da haben wohl, also andere Spieler haben versagt, aber dazu kommen wir ja vielleicht später noch.
Mit Sicherheit, ja. Ja, was ist mir noch so aufgefallen? Dass Augustinsson ziemlich viel auch im Strafraum darum gewurschtelt hat bei den Gegnern und das ist dann oft so ein Indiz, wenn der Außenverteidiger da schon immer den Stürmer mimen muss, dass er nach vorne nicht viel geht oder dass im Strafraum einer fehlt. Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen vorgekommen. Wobei der kein schlechtes Spiel gemacht hat. Also der war schon gut unterwegs da auf der linken Seite.
Hat er das 2-2 ja vorbereitet sogar, ne?
Ja, genau. Ja.
Das stimmt. Ja, ist natürlich auch irgendwie immer eine taktische Ausrichtung, ob die Außenverteidiger vielleicht so weit mit aufrücken sollen. Aber Ich habe ehrlich gesagt das Spiel nur zum Teil verfolgt, vor allem die zweite Halbzeit, weil ich da unterwegs war. Die linke offensive Seite war halt auch defensiv nicht so nach hinten gearbeitet. Da war irgendwie ziemlich Stagnation. Kann das sein? Das ist mir falsch aufgefasst. Also, dass da weder nach vorne noch nach hinten was ging, also dass Augustinsson ohnehin aufrücken musste, damit da keine Löcher entstehen.
Ja, das ging, wie gesagt, alles da auf der linken Seite des Spielfelds, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Und dann, ja, hat Sahin da wieder
Schildkröte. Den
Ball, ja, Ball verloren, noch hinterher geschildkrötet und dann war aber nicht mehr viel los, ne? Da, also als der auf dem Boden lag, da war Pulisic schon im Strafraum.
Habt ihr nochmal gesehen, wie, also denn ich sag's auch gerne jetzt schon, das war für mich eigentlich schon fast der Aufreger des Spiels, wie Veljkovic sich da verarschen lässt von Pulisic, wie also statt sich zurückfallen zu lassen und das Tempo des Stürmers aufzunehmen, geht er halt auf den heranstürmenden Spieler und lässt sich dann tunneln von Pulisic und dadurch passiert dann das 1-0. Also das war wirklich grottenschlecht.
Das war unterirdisch, das stimmt. Davon mal ab, ich glaube, wenn Veljkovic irgendwie 2 Meter Vorsprung gehabt hätte, sich schon umgedreht hätte und losgesprintet wäre, wäre Pulisic da trotzdem noch vorbeigezogen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich muss er genau den anderen Weg machen und mit dem Spieler mitziehen und nicht ihm entgegenkommen und dann die Scheuntore aufstehen, sodass er einfach nur noch durchstecken muss. Das war schon, ja.
Ich weiß nicht, was mit dem los ist in den letzten Wochen. Ich fand eigentlich, dass er eine gute und solide Hinrunde gespielt hat. Aber ich fand, der spielt eine richtig schlechte Rückrunde. Also,
ja, finde ich auch. Ich fand auch, bis vor ein paar Wochen war es richtig gut. Und jetzt ist es aber sehr, sehr aufgeregt und auch ein bisschen zu ehrgeizig, vielleicht auch zu giftig auch. So ein bisschen, weiß ich, man kennt das aus der Kreisklasse, wenn du 4-0 hinten liegst und dann stürme ich schon wieder an, sodass der Verteidiger dann auch einfach den nur noch umhauen will oder, keine Ahnung, einfach gar nicht mehr ganz bei der Sache ist. Also ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber so in die Richtung geht das. So kopftechnisch irgendwie vielleicht nicht so auf der Höhe.
Der ist nicht mehr im Flow drin. Ja.
Ja.
Der hat ja die letzten Spiele sich immer mit Langkamp abgewechselt. Man war Langkamp der Bessere, mal Tingeltangel-Bob. Aber Moisander war ja immer unangetastet. Das war ja von Anfang an gesetzt. Moisander ist quasi Nummer 1 in der Innenverteidigung. Und Veljkovic hat ja jetzt mit der gelb-roten Karte in München Spiel ausgesetzt. Jetzt sollst du wieder anfangen und gegen Paco Alcácer und Götze und Pulisic verteidigen. Das ist nicht mal eben so gemacht. Zu dieser Situation zum 1-0. Sahin darf den Ball natürlich in der Situation nicht verlieren, aber meint ihr, Veljkovic müsste denn in der Situation Taktikfoul machen? Wird einfach überlaufen?
Ja, also alles ist besser als das, was er gemacht hat am Ende.
Also ich glaube, er wusste ja schon, dass Pulisic deutlich schneller ist. Sowas bespricht man ja auch in der Vorbesprechung zum Spiel. Und wenn er da so ein bisschen um sich rumschaut und merkt, okay, hier ist auch gar nicht mehr so viele Leute sind hier. Und wenn ich ihn jetzt lege, ist es ein taktisches Foul, dann ist es noch okay, dann kann ich ihn stoppen. Wenn er ihn nämlich später legt, dann ist es gegebenenfalls eine Notbremse und rot. Also wäre es dann schon klug gewesen, ihn da zu legen. Oder er geht in den Zweikampf, wenn er sich sicher ist, dass er die Möglichkeit hat, an den Ball zu kommen. Aber danach sah es für mich jetzt irgendwie nicht aus, als ob er das im Kopf gehabt hätte.
Meint ihr in der Vorbesprechung vor dem Spiel geht Kofeld mit Sahin alle Spieler auf dem Platz durch, die schneller sind als er?
Also die Sahin jetzt nicht, aber die Verteidiger werden schon auf die Stürmer eingestellt, klar.
Ja, also er sagt dann vielleicht, also Nuri, der Pulisic ist schneller als du. Der Reus ist schneller als du. Birki, der ist schneller als du.
Ja, ich habe jetzt natürlich an Veljkovic gedacht, nicht an Sahin, ne? Aber
natürlich.
Ja, mir fällt da bei Veljkovic auch noch eine Szene ein, da hätte es ja fast zum 0-3 dann geklingelt, als der Ball von rechts außen, ich habe das Bild auch mal in den Chat geschickt, kann unser Zuschauer jetzt leider nicht sehen, aber
war das Pech.
Zuhörer können es nicht sehen, so meine ich. Der Ball rutscht da durch. Der Stürmer muss ihn da eigentlich machen. Oder war das der? Nee, wer ist das? Diallo? Ich weiß es nicht. Ja. Er muss ihn eigentlich machen. Der rutscht dann aber noch einen weiter. Und Veljković guckt erstmal so ein bisschen so: ja, wo geht der hin jetzt, der Ball? Also, das dauert gefühlt eine Ewigkeit, bis er dann mal checkt, dass der, dass hinter ihm so noch einer steht und den möglicherweise reinmacht. Das sah aus. Also da habe ich gedacht, meine Fresse, der ist einfach nicht so gedankenschnell.
Aber also, da konnte, glaube ich, auch keiner mit rechnen, dass der den nicht macht. Das wäre ja das 3-0 gewesen in dem Moment. Und dann die entscheidende Szene. Dann hätten wir gar nicht mehr wieder anpfeifen müssen.
Ja. Ja, gut.
Passt irgendwie alles zusammen. Das ist ja das auch, was ich meinte. So, das ist irgendwie gefühlt so, bei Veljković gedanklich irgendwas da vielleicht blockiert oder so. Weil das war nicht in der Hinrunde, glaube ich, nicht so. Da solche Sachen machen.
Gut, nun sind wir, ich glaube, wir sind uns alle einig, also erste Halbzeit, das war mal wieder, war überhaupt nichts. Zweite Halbzeit dann.
Bevor wir zur zweiten Halbzeit gehen, ich muss noch mal eben was für Genießer aufmachen.
Ah.
Weil man kann ja so viel Liebe für Werder haben, aber man freut sich ja doch über ein schönes Tor und leider das Tor, was wir da durch Alcázar den direkten Freistoß gekriegt haben, der war wirklich ansehnlich.
War auch ein Foul, oder? Also ich dachte erst, war nix und Friedel hat sich auch entsprechend aufgeregt, aber er hat ihn schon unten getroffen, ne?
Also ich fand nicht, hat er den unten getroffen? Ich habe das nicht gesehen. Der hat den oben so ein bisschen kurz festgehalten, hat dann aber auch richtig, also so, dass der Schiri es sehen soll, losgelassen. Und dann hat er sich so auf die Fresse gelegt. Also das hat Pulisic schon wirklich auch dankend angenommen. Also dem muss man nicht unbedingt geben, fand ich.
Ja, ich glaube, er berührt ihn unten und dadurch kommt Pulisic dann ins Stolpern. War aber eine enge Kiste, hast du schon recht.
Nicht die kritischste Schiri-Entscheidung in dem Spiel.
Genau, das kam dann noch ein bisschen später. Aber vorher das 2-1 dann, Möwi Möwald, durch einen kleinen Torwartfehler von Birki, der uns wieder ins Spiel gebracht hat, ne?
Ja. Das war ja nicht vorher, oder? Also nein. 0-2 stand es doch und dann 1-2.
Ja.
Ja. Ja, Tor, also ich dachte jetzt nicht, wir haben schon so schnell abgeschlossen hier mit dem Alcázar-Tor oder was? Ja, bitteschön.
Tor.
Ja, nee, also ich finde, man muss schon nochmal sagen, dass das dann natürlich auch echt ein geiler Freistoß war.
Also wenn Pavlenka einen Ball nicht halten kann, dann ist das wirklich unhaltbar. Weil er hält ja sonst zurzeit alles. Ist ja die Krake in Aktion zurzeit. Bester Mann des Spiels gewesen auf Werder-Seite, hat uns da wirklich den Arsch gerettet hinten.
Sergi.
Ja, war so. Da gab es ja auch so einen Kopfball aus nächster Nähe, den er da wirklich mit einem heftigen Reflex rausfischt. Das war, glaube ich, in der zweiten Spielhälfte mittig irgendwann. Das war schon krass.
Ja, laut Kicker auch Spieler des Spiels gewählt worden. Von allen. Also hat sich auch wieder gespiegelt in den Noten dann.
Aber ich meine, Gigi muss sich natürlich auch reinhängen. Also wenn ich mir angucke, was in der Jugend bei Werder so nachkommt an Torhütern, dann da kommt schon einiges hoch. Also ich sage nur Hajo Kurt und Maximilian Gundelach, der Sohn von Hansi Gundelach.
Legende.
Da ist schon einiges an Qualität vorhanden in der Werder B-Jugend.
Das ist ja auch ein Konkurrenzkampf in der B-Jugend selber zwischen den beiden, ne? Da weiß man auch nicht genau, wer die Nase vorhat.
Erzähl mal, wie sieht denn das da aus in der Werder B-Jugend?
Ja, ich habe das auch gerade nur bei uns im Chat vorher gelesen. Ich habe da überhaupt keine Ahnung.
Ja, das war doch so Hajo Kurt, 11 Spiele, 21 Gegentore. Und Gundelach, was war das, 12 Spiele, 18 Gegentore?
Ja.
Ich bin nicht sicher.
Ja, Kopf-an-Kopf-Rennen, also das ist wirklich spannend.
Christian, hattest du Hajo nicht auch zum Geburtstag gratuliert?
Ja, das haben wir gemacht von unserem Twitter-Account. Nochmal für alle, die uns noch nicht folgen auf Twitter. Ihr könnt uns gerne folgen, @grünebrille. Da verfolgt ihr auf jeden Fall unsere ganzen Gedankengänge unter der Woche. Wir gratulieren allen Jugendspielern, die es wert sind. Auf Insta, Grüne Brille Podcast. Danke an alle, die uns in der letzten Folge neu hinzugefügt haben. Ja, da seht ihr dann auch nochmal bildlich ein bisschen was so uns durch den Kopf geht.
Tolle Community.
Ja, nochmal eben was zwischendrin. Wir haben jetzt Folge 7. Wisst ihr eigentlich, wer zurzeit bei Werder die Rückennummer 7 hat?
Keiner.
Genau. Wir haben nämlich aktuell keine Nummer 7.
Das gibt's doch gar nicht.
Kann nicht, das ist eigentlich Pech.
Ja, das ist, die ist für Thanos Petzos noch reserviert, aber der hat dann doch keine bekommen.
Ja, und Keins hatte die bis zur Winterpause, dann haben wir den ja nach Köln verkauft. Ja. Und ja, vorher hatten wir nur Legenden mit der Nummer 7. Also
ja, war deine Lieblingsnummer 7, Christian?
Also Juri Vranjes, definitiv Fußballgott. Definitiv. Legende. Hat die höchste Punkt pro Spiel Ausbeute aller Werder-Akteure ever.
Hatte Rade Bogdanovic auch die 7?
Nein.
Nein.
Der hatte die 9. Die 7 hatte also ich gehe mal chronologisch vor, Florian Kainz, Yannick Westergaard, Ludovic Obraniak, Marco Arnautovic, der kann unseren Podcast kaufen, Juri Vranjes, Fußballgott, dann Paul Stalteri, Ivan Klasnic hatte die auch mal, davor Juri Maximov, Heimo Pfeifenberger, Mario Basler, Dieter Eils, Marco Bode, ja, und die dahinter kennt eh keiner mehr. Das war auch noch so die Phase, da wurde der Trikotkoffer einfach aufgemacht, jeder hat sich eine Nummer rausgezogen, war scheißegal.
Er ist hingesprintet, um sich die geilste Nummer rauszureißen, natürlich.
Mario Basler, der hat doch mit 10 unterschiedlichen Rückennummern gespielt.
Bei Werder?
Ja, wenn ich mal im Stadion war, dann Rückennummer 2, also war alles dabei. So Mitte der 90er, da gab es keine Zuteilung für Rückennummern.
Der kam auch immer wahrscheinlich als Letzter in die Kabine. Ist noch so lange in der Kneipe gesessen. Ja, wie weit waren wir jetzt bei dem Spiel? Also, wie ist der Stand gerade?
Achso, es steht 2-0 für Dortmund. Es ist Halbzeit, oder?
Ja, okay.
Genau, und alle denken so, das ist wieder die Schablone vom Düsseldorf-Spiel. Die Luft ist raus, hier geht nichts mehr. Und dann kommt Michael Kohlfeld mit der grandiosen Idee und wechselt Möwi und Pizarro ein. Da hat er mal was richtig gemacht.
Ja.
Ja, mit Möwi kam auf jeden Fall ein ganz schön frischer Wind da rein. Das stimmt schon. Und ja, Pizarro hat auch vor seinem Treffer ja einen richtigen Wind da gemacht. Ne? Also da hat es ja schon die ganze Zeit fast geklingelt. Und dann war es ja noch ein bisschen glücklich mit Augustinsson, wie er den Ball da dann vor der Linie noch rettet, reinschippt und Pizarro macht ihn rein.
Und dann kam
das hat sich schon angebahnt.
Dann kam der Glasbruch.
Ja, aber tatsächlich ja, wie in den letzten beiden Folgen, kannst du eigentlich Copy und Paste, also einfügen, kommt Pizarro rein, sind sie alle bissig, plötzlich haben alle Bock, die Euphorie ist da und es fällt auch wieder die Bude und die Buden. Das ist schon krass. Also es ist irgendwie ja jedes Mal so, jede Woche so. Kommen wir ja vielleicht später auch nochmal dazu.
Da oder man Spaß könnte haben. Auch sagen, wenn Osako rausgeht.
Und ja, Shahin ist auch raus.
Ich wieder gar nichts.
Osako auf also ich glaub, glatte 5, ne? Auch bei Kicker übrigens.
Warum spielt der immer wieder? Ich verstehe das nicht.
Ja, weil also Harnik halt zurzeit keine Konkurrenz ist.
Ja.
Ja, Eggestein. Sie hätte auch auf der Bank gesessen, ne? 90 Minuten.
Warum den nicht mal?
Wir haben ja auch nur zweimal gewechselt.
Man weiß ja immer nicht.
Das stimmt.
Vielleicht haben sie Jojo auch nur genatzt, haben ihn so lange spielen lassen, bis er den Vertrag verlängert und jetzt sitzt er wieder auf der Bank. Angeschmiert.
Und mit welchem Hintergrund so? Was denkst du?
Ja, haben ihn schön angefüttert. Hier, du bist Stammspieler und so, verlänger doch. Und dann hat er gesagt so, jo, okay. So, ja, verarscht.
Jetzt, genauso haben sie mit Sargent genauso gemacht. Ein, zweimal spielen lassen, hat auch gleich getroffen. Ja, eben Vertrag verlängern. Okay, und jetzt wieder halbes Jahr auf der Bank.
Nee, aber Osako war ja wieder gar nichts. Also ich wusste, bis der ausgewechselt nicht, noch nicht mal, also bis der ausgewechselt wurde, meine Fresse. Das Wochenende wirkt noch nach. Bis der ausgewechselt wurde, noch nicht mal, dass der überhaupt gespielt hat. Also ich habe den überhaupt nicht gesehen.
Ja, das war ja die linke Offensivkraft, die vorne irgendwie da auch nur nominell auf dem Platz stand.
Ja, Michael Kohlfeld, irgendwas sieht er in dem. Ne? Irgendwas hat er mit dem Osako. Ich weiß nicht, was.
Ja, ich fand, das ist eigentlich eine ganz gute Frage, warum dann nicht beispielsweise Juri Eggestein gespielt hat oder auch noch eingewechselt wurde. Ich meine, Pizarro spielt er dann doch noch ein bisschen anders als linker Offensivspieler, sondern geht ja auch eher mit Sturm, wo das System umgestellt so ein bisschen. Gute Frage eigentlich. Müssen wir mal anklopfen bei Floko.
Ja, er hört ja wahrscheinlich zu. Insofern lass mal.
Schreib uns doch mal
bei Insta, was da los war. Ich habe auch auf seine neue Frisur jetzt übrigens mal geachtet, wo du das erzählt hast letzte Woche.
Ist so, ne?
Ja, schon schick geworden.
Ja, ist ein guter Schnitt. Ist ja wahrscheinlich bei den Lofties geschnitten wurde in Bremen. Da gehen ja alle Werder-Profis hin und hängen dann ein halbes Jahr am Schaufenster.
Warst du da auch schon mal?
Nee, leider nicht. Ich gehe nur zu einem Türken hier um die Ecke. Shoutout Mosen, bester Friseur.
An der Stelle auch Gruß an unsere anderen Sponsoren. Das, wie hieß das nochmal? Brot und Schmalz? Nee.
Hopfen und Schmalz.
Und Versicherungsbüro Basler aus Verden. Shoutout an euch. Ohne euch wäre das nicht möglich.
Ja, die haben ja auch noch geschrieben von Basler, aber vielleicht bringen wir das Spiel erstmal zu Ende. Wir schweifen so sehr ab.
Ja, stimmt. Sorry.
Also bis zu dem Zeitpunkt 2-2, offenes Spiel wieder. Wir waren fast am Drücker, da noch einen nachzulegen. Und ähnlich wie beim Bayern-Spiel, am Ende macht uns der Schiri da irgendwo die Party kaputt. So, wir haben eine Aktion im Strafraum. Götze springt der Ball, ich sag mal, unglücklich an die Hand, kann in dem Moment auch nicht wegziehen, aber stoppt den dann ungewollt mit der Hand. Wer weiß, was hätte sonst passieren können. Dahinter stand sicherlich noch ein Werder-Spieler. Ja, Schiri guckt sich das diesmal sogar an, haben also dazugelernt, aber trotzdem nicht die richtige Entscheidung getroffen. Wie habt ihr die Situation gesehen?
Ja, also ich fand, das war ein Handspiel. Also eigentlich würde ich auch sagen, kein Handspiel, aber durch die Saison hinweg war das überall, in jedem Scheißstadion war das ein Handspiel. Und wir, also hier in Bremen ist es wieder kein Handspiel. Und da kommst du langsam mal ins Grübeln. Das ist doch echt scheiße. Kohlfeld hat auch gesagt, Markus Merk hat nach dem Spiel gesagt, ja, es ist wieder ein Schritt in die Normalität zurück. Und das hat Kohlfeld ja so aufgeregt, dass er gesagt hat, also wir kriegen hier gegen Bayern die absolute Scheiße gepfiffen, also sinngemäß. Und jetzt sollen wir hier der Aufbaugegner für die ganze Liga sein, oder zurück in die Normalität führen, die Liga, so meine ich. Das ist doch wohl die Höhe, oder?
Unerhört.
Wer schreibt da eigentlich E-Mails die ganze Zeit im Hintergrund?
Oh, das bin ich. Ich dachte, das hört man nicht.
Ja, falsch gedacht. Aber das ist Fanpost, die du beantwortest,
ja.
Ne?
Ja, ich antworte gerade auf Floko bei Instagram und ich werde ein bisschen natürlicher.
Der kann es nämlich hören, ohne dass wir die Folge schon online gestellt haben.
Ja, also es ist eine Sauerei gewesen. Das ist überall ein Handspiel und bei uns wieder nicht.
Das hängt mit dem Strafraum zusammen. Das ist da vor der Westkurve, auch im Bayern-Spiel gewesen. Das muss irgendwo mit der Aura da zusammenhängen. Vielleicht war da noch eine kleine Nebelschwade vom Dortmund-Pyro in der Luft. Wer weiß.
Ja, oder auf dem Bildschirm vom Schiri war nicht das Handspiel zu sehen, sondern einfach Live-Schaltung zu Bayern München ins Büro. Und der hat dann gesagt, nee, du, das ist keins. Wir wollen die Meisterschaft hier mal klar machen. Mhm. Und dann sagt der Schiri, alles klar, läuft.
Ja. Das ein Bild gezeigt vom Geldspeicher in Entenhausen, wo er dann nach dem Spiel reinspringen kann.
Aber man muss auch sagen, wie Kohfeldt dann reagiert hat nach dem Spiel, war schon wieder wirklich, also souverän fand ich einfach, ne? Wie er das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt, aber er hat ja, also er ist total sachlich geblieben, fair geblieben, hat gesagt, er fand die Entscheidung falsch, aber bringt das einfach super rüber, finde ich. Und es ist, ich finde immer so, wenn der was sagt, ich ärgere mich auch manchmal über ihn, aber meistens finde ich so, wenn er was sagt vor dem Mikro, denke ich so, ja, schon okay, also schon in Ordnung, schon fair, wie er das sagt. Also schon, ist schon ein guter Trainer, finde ich.
Ja,
ja, das, also auch das in der stimmt. Pressekonferenz. Auch in der Pressekonferenz war der wieder sehr souverän. Kurz und knapp, aber gut.
Er hat ja unter der Woche auch nochmal bekräftigt, er hat Vertrag bis 2021 und solange Werder das auch mit ihm weitermachen will, bleibt auch noch.
Ja.
Wir haben aber auch gute Nachwuchstrainer noch, zum Beispiel der Torwarttrainer in der B-Jugend.
Der kann richtig was.
Der hat auch allerhand zu tun gerade, ne? Also ist ja auch nicht leicht mit so zwei Hochkarätern, ne?
Also das ist eigentlich, für mich ist es das eigentliche Thema im Moment bei Werder. Dieser Zweikampf zwischen Hajo Kurt und Maxi Gundelach.
Ist Hajo Kurt eigentlich, kommt er aus der Fußballfamilie Kurt, hier mit Shinan Kurt und so? Der hat ja auch noch einen kleineren Bruder, glaube ich. Kann auch sein. Also jetzt mal aus, tatsächlich ernsthaft.
Aus der Fußballdynastie.
Ja.
Ja, also vom Bild her kommt das hin. So rötliche Gesichtsfarbe, wasserstoffblonde Haare.
Ja, aber der Hajo wird doch mit H geschrieben. Hajo. Hajo Kurt mit H am Ende. Also deshalb glaube ich das nicht. Ja.
Okay.
Ich glaube, das können wir jetzt abschließend nicht klären. Das ist ja auch noch vielleicht eine Hausaufgabe für unseren Faktenchecker.
Der soll ja auch noch was zu tun haben.
Genau. Gute Einwand. Der hat sich letzte Woche wieder nicht zu Wort gemeldet.
Doch, hat er.
Ach, ja. Echt?
Ich meine ja.
Gut, dann habe ich nichts gesagt. Shoutout Faktenchecker.
Mit U.
Ja, haken wir das Dortmund-Spiel mal ab und schauen mal weiter. Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Brust. Einmal auswärts in Hoffenheim. Das wird das letzte Heimspiel da sein für Julian Nagelsmann als Trainer von Hoffenheim. Und dann zu Hause letzten Spieltag gegen Leipzig. Endlich mal wieder den letzten Spieltag zu Hause. Wo dann Julian Nagelsmann nach der Saison Trainer und Nachfolger von Rangnick wird, der da dann sein letztes Spiel hat. Ja, wir müssten beide Spiele gewinnen, um noch eine Chance zu haben, auf Platz 7 vorzurücken. Wolfsburg hat zurzeit 5 Punkte Vorsprung, ein Tor, besseres Torverhältnis. Ja, win or go home. Das ist jetzt wieder, um doch überhaupt die Saison zum guten Abschluss zu kriegen. Ich bin aber der Meinung, das werden 2 Spiele, 2 Niederlagen, alles im Eimer. Sommerpause.
Ja, die Formkurve spricht nicht gerade für Werder, ne? Das stimmt schon. Also leider ist es ja wirklich so, wie du es vor zig Wochen gesagt hast. 8 Spiele, 8 Niederlagen, hattest du gesagt, ne? 8.
Nee, da war es noch 8 Spiele, 8 Siege.
Ja, zu dem Zeitpunkt hatte die Liga ja auch nur 8 Teams.
Stimmt. Der grüne Brille-Tabellenrechner.
Ja, Kim, was steht denn auf deinem Tabellenrechner am Ende? Haben wir da noch eine gute Aussicht?
Nein, also auch vor mehreren Wochen, als ich geguckt hatte, da war Werder 8er von 8 bei dem Restprogramm, und also die Form spricht einfach nicht für Werder. Und ich finde, will das jetzt nicht abkürzen, aber ich bin da eigentlich so ein bisschen wie bei Max Kruse, den ich übrigens auch immer gut finde nach dem Interview, nach dem Spiel, wie grantig er ist, der dann auch immer sagt, so ja, Euphorie schön und gut und zwei Tore aufgeholt gegen Dortmund, aber Kofeld hat gesagt, wer unentschieden spielt, der verliert. Und das ist einfach zu wenig. Das reicht einfach nicht. Und so wird das nichts mehr. Die haben das verzockt, leider. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie stört es auch keinen so richtig im Umfeld, oder? Alle sind so, ja, aber war doch trotzdem eine gute Saison. Nicht mehr gegen Abstieg. Und das stört mich so ein bisschen im Moment.
Ja, vielleicht bist du aber auch ein bisschen verwöhnt von deiner Eintracht. Das Herz schlägt ja auch noch bei dir.
Ja, aber das ist schon, Werder ist schon wichtiger.
Also du, mal angenommen, du müsstest morgen dir ein Trikot aus dem Schrank holen. Nimmst du dein Pizarro-Trikot oder dein Alex-Meyer-Trikot?
Dann nehme ich natürlich mein Hugo Almeida-Trikot aus dem Schrank und gehe mir damit an der Tanke ein Bier holen.
Oh, dann denkt er an der Tanke auch.
Ui.
Geiler Typ, ey.
Ja, oder so. Pizarro kannst du ja nicht anziehen, weil der mal für Chelsea gespielt hat.
Ja, das bringt wahrscheinlich Pech. Aber wie seht ihr das denn? Also angenommen, wer da erwartungsgemäß, die verkacken das, wie seht ihr dann die Saison? War trotzdem nett, oder?
Also wenn man das jetzt mal tatsächlich rückwirkend betrachtet, so die letzten beiden Saisons waren halt deutlich schlechter, und der Sprung, der jetzt vom letzten Jahr in dieses Jahr gemacht wurde, war schon echt groß. Also nicht nur vom Tabellenplatz her, sondern auch was da fußballerisch lief, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Das kann man durchaus positiv hervorheben. Ich hatte das ja auch letzte Woche schon gesagt, dass ich das nicht ganz so nachvollziehen konnte, dass man vor der Saison das Europa-Ziel schon ausspricht, weil das fand ich da schon irgendwie ein bisschen zu weit gegriffen. Jetzt wurde es ja doch relativ knapp bis vor ein paar Wochen. Deswegen ist da die Enttäuschung schon auch ein bisschen da. Aber ja, die Entwicklungskurve zeigt nach oben. Ich glaube, das ist wichtig bei einem Verein wie Werder, der ja irgendwie auch von der Nachwuchsarbeit so ein bisschen lebt, die letzten Jahre auch. Und das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, muss man nächste Saison, wenn es so weitergeht, wieder ein paar Schritte nach vorne macht. Und dann sieht es doch schon ziemlich geil aus.
Also du meinst, eigentlich war das Ziel, das, was sich gesteckt wurde, das ist das eigentliche Problem, ne?
Ja, genau.
Gut, nun, jetzt hat man das Ziel natürlich nochmal ausgegeben, und ich weiß nicht, ich finde halt, wenn man sich ein Ziel gesteckt hat, auch wenn das ambitioniert war und man erreicht es nicht, dann ist das eigentlich nicht so gut. Aber ich habe das Gefühl, wenn man im Forum liest oder auch so Weser-Kurier und so, dann sind eigentlich alle eigentlich trotzdem zufrieden.
Naja, also das Ärgerliche ist ja halt, dass man bei vermeintlich einfachen Aufgaben da so viel verknallt hat an Punkten. Oder auch, dass der Schiri einen dann öfter mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wenn das alles nicht gewesen wäre. Also, das tut so weh. Dann wären wir ja da, wo wir hinwollen. Ich weiß nicht, ob man das so in der Form einkalkulieren kann, dass man da mal eben 10 Punkte verschenkt.
Gibt's nicht beim Kicker, glaube ich, immer so Art Statistiktabellen oder was? Oder wie würde die Tabelle aussehen, wenn? Und auch mit Fehlentscheidungen und sowas?
Ja, wahre Tabelle oder wie das heißt, ne?
Die wahre Tabelle.
Wäre spannend zu sehen, ob das wirklich so krass war, weil man nimmt es doch immer ein bisschen verzerrt auch wahr.
Ja. Also ich reihe mich langsam aber auch ein bisschen also in die Reihe ein von Leuten, die sagen, dass es im Grunde genommen schon in Ordnung ist. So. Also tut mir leid, Kim, aber es ist ja letztendlich so. Und ich freue mich dann auf die nächste Saison mit einer Weiterentwicklung, die wir jetzt gehabt haben und die dann hoffentlich weiter noch voranschreitet. Und dann ist es doch alles okay, so wie es ist. Ich war ja erst auch auf deiner Seite, aber ja. Mehr geht vielleicht einfach nicht.
Ist ja auch vor allen Dingen nach dem DFB-Pokalspiel gegen die Bayern jetzt hochgekommen, ne? Das war schon eine große Enttäuschung und seitdem ist man relativ gleichgültig geworden. Also ich habe das auch in verschiedenen Foren immer mitverfolgt und so. Und da ist schon was dran. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Was jetzt irgendwie weder gut noch schlecht ist, aber irgendwie ein Fakt.
Christian, wie siehst du das?
Eigentlich muss man zufrieden sein, wenn man ganz ehrlich ist. Aber jetzt die letzten zwei Wochen, wo man doch wirklich ambitioniert, ganze Rückserie, kein Spiel verloren, im Pokal von Runde zu Runde gehüpft ist, wie Materia. So, und dann die beiden Bayern-Spiele, das erste Ligaspiel, okay, hat man abgeschenkt, aber dann so dieses Pokal aus, das liegt mir irgendwie noch schwer im Magen. Kann ich irgendwo noch nicht ganz abhaken. Gerade wenn jetzt irgendwann dann in zwei Wochen, drei Wochen das Pokalfinale ist und wir dürfen nur zugucken, ist wirklich ärgerlich. So, und dann das Spiel danach, Düsseldorf, da war ja wirklich Luft raus. Das haben wir letzte Woche groß besprochen. Da waren wir einfach gedanklich noch nicht weiter. So, jetzt die nächsten beiden Spiele sehe ich ähnlich. Die Chancen sind gleich null, dass wir noch auf Platz 7 vorrücken. Dementsprechend glaube ich auch, dass die Leistung nicht das sein wird, um dann noch irgendwo einen Dreier rauszuholen. Dafür geht es einfach für die anderen beiden Vereine, gegen die wir spielen, noch um mehr. Nagelsmann will sich dann Hoffenheim gut verabschieden. Leipzig, die können, glaube ich, noch Meister werden. Ist das so? Nee, ich glaube, das ist jetzt auch vorbei.
Das war letzte Woche noch so, aber jetzt hat sich das auch erledigt.
Ja, also ich glaube, nichtsdestotrotz müssen wir einfach mal sagen, so aus der Entwicklung heraus, letzte Saison, vorletzte Saison immer unten mit rumgekrebst, jetzt einfach von Anfang an im Mittelfeld dabei gewesen, in der Rückserie einfach die Euphorie gekriegt und jetzt am Ende war der Kader vielleicht doch noch ein bisschen zu dünn. Wir haben jetzt eine lange Sommerpause ohne WM oder EM, das heißt, wir haben vielleicht noch mehr Zeit, uns besser vorzubereiten. Wir können den Kader früher zusammenstellen. Ist keiner unserer Spieler, der sich über den Sommer noch irgendwo bei anderen Vereinen anbietet. Ja, also ich bin der Meinung, nächste Saison müssen wir Platz 6 anvisieren und dann auch als realistisches Saisonziel. Ich glaube, vor der Saison war das mehr Zweckoptimismus vom Trainer, dass er einfach mal nicht von Anfang an gegen Abstieg spielen wollte. Das ist auch, glaube ich, sein Selbstverständnis. Ja, andererseits, ich glaube auch, Vereine, die wir jetzt diese Saison hinter uns gelassen haben, werden auch wieder ein bisschen vor uns mitmischen wollen. Da sehe ich Schalke auf jeden Fall, Stuttgart, wenn die Klasse halten, wovon ich ausgehe. Die werden wieder investieren. Köln, keine Ahnung, die haben auch einen guten Kader. Kann auch sein, dass wieder Platz 12 bis 15 für uns wird. Was meint ihr?
Ich glaube, das hängt stark an dem Kader, klar, das hängt immer irgendwo an dem Kader, aber es ist jetzt irgendwie, man weiß, dass man irgendwo Spiele abgeben muss, man weiß aber auch, dass man auf gewissen Positionen ein oder zwei Leute noch dazu holen muss und man weiß auch, dass man nicht unbedingt große finanzielle Sprünge machen kann, wenn man sich nicht für viel Geld von jemandem wie Rashica zum Beispiel trennt. Und ich glaube, das wird dieses Jahr schon relativ knifflig. Die Aufgabe, die Kaderzusammenstellung wird ja auch in den Foren wild diskutiert und so. Ja, ich glaube daran.
Wo siehst du da die größte Baustelle im Kader?
Ich habe tatsächlich da mir schon ziemlich viele Gedanken drüber gemacht. Ich muss dazu sagen.
Lass uns doch gerne daran teilhaben.
Ich muss dazu sagen, ich hatte als Jugendlicher hatte ich wirklich eine extrem perverse Sucht nach Fußballmanager. Ich habe teilweise tagelang durchgezockt und Schule geschwänzt und so.
Deswegen, Anstoß oder was hast du gezockt?
Nee, richtig, Fußballmanager. Den von EA Sports. Das kriege ich nicht mehr raus. Deswegen bin ich da immer so schnell am Gucken. Also, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, ob man vielleicht das Spielsystem ändern möchte. Und natürlich bleibt Max Kruse Werder Bremen erhalten. Der ist ja schon der Schlüsselspieler im aktuellen Spiel. So, und grundsätzlich würde ich sagen, der Innenverteidigerposition oder aber auch vielleicht rechter Verteidiger, die 6, also eher im Defensivbereich, muss man einerseits nachlegen, weil man sonst Probleme mit der Kadergröße auch bekommt. Und man kann auf jeden Fall auch darüber diskutieren, ob vielleicht manche Leute da im Kader nicht ganz so wie erwartet gespielt haben und deswegen da durchgetauscht haben.
Martin Harnik.
Genau, der rechte Verteidiger Martin Harnik. Nee, aber klar, da kommt auch noch dazu. Aber Innenverteidiger, würde ich sagen, ist ein absolutes Muss, da noch jemanden zu holen, der auch wirklich kann.
Aber ich glaube, Marco Friedl wird nächste Saison neben Moisander Innenverteidiger spielen.
Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob man vielleicht vom Kader her auch nicht mit einer Dreierkette spielen kann und dann mit einem spielgestaltenden Libero in der Mitte
Bargi spielen kann.
Zum Beispiel. Oder vielleicht ist das auch die Position, die Nuri Sahin einnehmen kann, weil er von hinten raus die Bälle verteilt, aber nicht die großen Meter machen muss. Oder vielleicht bietet sich das auch für Sebastian Langkamp an, den ich im Spielaufbau auch relativ stark finde. Und dann kann man auch ganz gut mit einer Dreierkette spielen und ähnlich wie Frankfurt es beispielsweise macht, dann mit zwei Außenspielern, die eigentlich ja offensiv ausgerichtet sind.
Aber das ist kein Spiel für Augustinsson. Ich finde, Augustinsson ist ein sehr defensiv orientierter Außenverteidiger. Der kann nicht das spielen, was Kostic bei Frankfurt spielt. Oder da Costa. Glaube ich nicht.
Das denke ich auch nicht. Ich glaube aber, dass vielleicht Augustinsson denn den linken Innenverteidiger in der Dreierkette geben könnte und dann vielleicht Rashica auf die Position springt. Also der kann auf jeden Fall ein paar Meter machen und der ist ja auf jeden Fall nach vorne hin stark, klar. Aber kann vielleicht dann auch nach hinten zumindest das Stellungsspiel mitmachen, dass dann aus der Zentrale die Leute mit nach außen rücken. Das würde funktionieren. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das System für Selassie nicht gemacht wäre, der dann gegebenenfalls aus dem Kader rausrücken würde. Und dann muss man schauen. Harnik wäre jemand, der von der Position her passen würde. Spielerisch würde ich ihn da auch nicht sehen. Benjamin Goller kommt nächstes Jahr ins Team, der auf beiden Seiten das machen kann. Also wenn man da so ein bisschen rumrotiert und dann plötzlich die Spieler auf anderen Positionen spielen lässt, die das vielleicht letzten Jahre nicht gemacht haben, könnte es passen, ist aber mega riskant und mega viel Arbeit, einfach das umzustellen. Dann ist die Frage, ob der Ertrag richtig ist, aber das weiß ja der Kohfeldt besser als wir.
Aber Goller, der soll doch erstmal nur ein U23 spielen, oder?
Ja, der soll jetzt in der Vorbereitung mitmachen auf jeden Fall und dann wird entschieden, wo er hingeht. Und klar ist es ein Perspektivspieler, aber...
Habt ihr das gelesen, dass es seine alten Trainer gesagt haben, dem Jungen fehlt es an Ehrgeiz?
Ja.
Nee. Er hat, weil er nicht danach darum gebettelt hat, in der U23 zu spielen. Deswegen.
Wisst ihr, wem es auch angeblich am Ehrgeiz mangelt?
Nein.
Und zwar Ole Kuiper.
Unverschämtheit.
Also er war ja von uns ausgeliehen an Erzgebirge Aue und die haben ihm dann nach einem kurzen Gastspiel mangelnde Einstellung vorgeworfen.
Das ist Schweinerei!
Und die haben ihn dann einfach gefeuert. Ja.
Und jetzt hängt er auf der Straße, oder was?
Und säuft Bier.
Zapft im Hopfen und Malz.
Also ich weiß nicht, wenn man Leihspieler ist von Werder, ob man denn noch beim Werder-Friseur Frisur umsonst kriegt.
Ja, bestimmt. Lebenslang grün-weiß.
Ich weiß nicht, was könnte er denn sonst machen?
Du, ja, also oh, wir hatten, genau, wir hatten aber im Pokalheimspiel gegen die Bayern hatten wir keinen Mittelfeldspieler auf der Auswechselbank. Also da hätten wir Ole Kolber gebraucht.
Ja, auch als Typ. Also
wer keinen Bock hat,
den brauchen wir. Also wenn bei Pizarro-Einwechslung da die Scheiben wackeln, dann will ich mal sehen, was bei Ole Kolber passiert.
Ja, der Ole.
Ja, eine andere Personalie ist Claudio Pizarro. Er hat heute wirklich das erste Mal von sich aus geäußert. Er fühlt sich fit, er würde gerne noch eine Saison ranhängen. Hat quasi den Ball wieder rübergegeben zu Werder. Niki, meinst du, der sollte uns noch eine Saison erhalten bleiben?
Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung. Ich finde schon. Ja, das war da jetzt schon wieder so witzig dran.
Nee, ist doch gut.
Die Frage ging raus an mich, ich habe sie beantwortet.
Genau, nächstes Thema, weiter geht's.
ja, oder Kim, hast du in deinem Scouting-Urlaub da noch was gefunden, so an heißem Material für uns?
Nee, da waren außer dicke Engländer war da nichts.
Ja, schade.
Aber ich meine, Werder hat doch, also die Verpflichtung von Füllkrug spricht doch eigentlich nicht dafür, oder? Also, sieht nicht so aus, als würde Werder mit dem planen.
Also ich glaube, wir sind uns auch einig, dass es aktuell nicht danach aussieht, als ob Max Kruse nochmal verlängern würde. Und es ist ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise frech, dass er so Werder da so lange warten lässt mit. Und es gab ja auch die Gerüchte, dass Hanik vor allen Dingen deswegen zu Werder gekommen ist, weil er mit einer seiner besten Kumpels, Marc Kruse, nochmal zusammenspielen wollte und das total toll für ihn war. Vielleicht gehen sie dann sogar beide nächstes Jahr. Und dann könnte das natürlich mit Pizarro ganz gut klappen. Ne? Weil Johansson ja auch geht, das steht ja auch fest, der Vertrag wird nicht verlängert und läuft auch die Saison aus. Dann sind schon mal drei von den, ich glaube, mit Füllkrug 7 nicht mehr im Kader und mit vier Stürmern auf zwei Positionen bist du gut besetzt. Also dann würde es ja wieder passen.
Ja, falls Hanik wirklich geht, ne? Nach einem Jahr.
Ja, also der geht bestimmt nicht freiwillig, weil den will keiner haben. Aber ja, also wir können nur hoffen, dass der geht. Ja.
Also ich glaube, Pizarro bleibt uns erhalten. Die wissen ja auch um den Stellenwert, den er hat. Und wenn er aktuell in seiner Verfassung eine halbe Stunde reinkommt, ist immer ein Faktor im Spiel. Das werden die nicht einfach herschenken. Ich habe auch nochmal in die Statistik reingeguckt. Pizarro war jedes Spiel im Kader. Bis auf, wo er zweimal Oberschenkelverletzungen hatte gegen Leverkusen und Mainz. Er war immer im Kader und ist auch zum Großteil eingewechselt worden.
Er hat auch kaum noch Verletzungen, ne? Im Vergleich zu den Jahren davor. Da war der immer ständig verletzt, auch im Training immer.
Er trinkt kein Kölsch mehr, sondern Hemelinger.
Ja, da kommen die Lebensgeister zurück. Hemelinger Spezial. Ja, das kann sein. Das ist ein Grund, ein Faktor.
Ja, das Einzige, was dagegen spricht, ist ja halt auch wirklich nur das Alter, ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das bei der speziellen Personalie Pizarro eine große Rolle spielt. Es ist ja so, man weiß nicht, vielleicht geht es nächste Saison in eine andere Richtung. Und mit Füllkrug hat man jemanden Jüngeren geholt, aber ich sehe das auch so, dass man schon das nochmal ein Jahr mit ihm auf jeden Fall machen sollte. Oder man ist so fair und sagt, okay, du hast so viel für den Verein getan, du bist eine lebende Legende, wir verlängern 2 Jahre mit dir, lassen dich nochmal eine Saison spielen, schauen, wie es funktioniert, und das letzte Jahr ist nochmal dafür gedacht, dass wir dich nochmal in deine Heimat Peru hin verleihen und machen das denn dem Verein in Peru, wo er herkommt. Das ist ja auch eher ein kleinerer Verein, glaube ich, gewesen, finanziell ein bisschen leichter, weil das hat er ja auch gesagt, dass das nochmal ein Traum ist, irgendwann ganz am Ende als allerletzte Station nochmal in seinem Heimatverein in Peru zu spielen. Und das wäre schon relativ fair. Und ich glaube, da würde man auch nicht sonderlich viel mit falsch machen.
Ja, wir werden sehen.
Eine Sache noch zum Spiel. Das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Zum Dortmund-Spiel jetzt am Ende, in der letzten Sekunde, da der Pass von Kruse.
Ja.
Der kommt doch, normalerweise kommt er doch an, oder nicht? Und dann wäre es ja nochmal gefährlich geworden. Ich weiß nicht, ob Pizarro, das waren ja schon noch ein paar Meter, ob der nicht noch wieder eingeholt werden würde, aber ja, das wäre nochmal gefährlich geworden, denke
ich. Also ich lag in dem Moment wirklich, ich lag wirklich auf dem Teppich, das Gesicht in den Händen vergraben, dachte, das kann nicht wahr sein, nach diesem Spiel so ein Pass 2 gegen 1, das macht er doch eigentlich im Schlaf, so ein sicherer Spieler wie Kruse, und dann bringt er den nicht über den Verteidiger drüber. Das wäre das sichere 3-2 gewesen. Bitter.
Vermutlich schon.
Ja, sollte nicht sein.
Ja, Leute, was denkt ihr? Haben wir alles abgearbeitet für diese Woche oder muss noch einer was loswerden?
Also eine Nachricht wurde ja auch noch unter der Woche bekannt gegeben, und zwar, dass Werder Bremen mit so einer Firma aus Holland kooperiert, die Virtual Reality in die Trainingsanalyse mit einbinden will. Und Sebastian, du bist da auf dem Gebiet doch fit. Erklär uns doch mal, wie könnte uns das denn technisch nach vorne bringen?
Ja, also mittlerweile sind diese ganzen Virtuality-Sachen ja schon sehr, sehr realitätsnah, und man könnte natürlich irgendwie dann gewisse Spielsituationen einfach mal einüben, wie sie dann unter Realumständen sein würden. Das geht vor allen Dingen dann ums Taktiktraining, wenn es darum geht, wie verhalte ich mich als Spieler in bestimmten Situationen. Das kannst du natürlich im Training machen, da holst du alle zusammen und sagst so, hör mal zu, wir wollen jetzt für den Spieler XY mal prüfen oder testen, wie er sich als rechter Verteidiger verhalten muss, und er hat davor nur Innenverteidiger gespielt. Ist ein total banales Thema, aber das kann natürlich mal vorkommen. Du kannst ihn irgendwann mal ins Spiel reinschmeißen und irgendwie die letzten 10 Minuten mal testen lassen, im Training gewisse Spielzüge und sowas einstudieren und so, aber in der Situation selbst zu sein, ist dann doch noch was anderes, und das könntest du tatsächlich mit so einem Ding machen, und das ist ja auch genau das, was die Firma aus den Niederlanden macht. Also Realtrainings oder wie man das auch immer dann nennen würde, darauf sind die spezialisiert. Und das bringt wahrscheinlich nur einen kleinen Mehrwert und so, aber das sind dann vielleicht auch die Nuancen im Profisport.
Aber wenn das wirklich gut ausgereift ist, kann ich mir das tatsächlich vorstellen, so dass man da virtuell auf dem Platz steht und der Trainer dann sagt, so hier und da wird sich hingestellt und so, und dann kann man vielleicht noch irgendwelche komischen Linien ziehen, die jeder sieht oder irgendwie sowas, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, gibt ja auch viele Studien, dass das Gehirn das dann natürlich besser verarbeiten kann, wenn man selbst in so einer Situation ist, als wenn man das auf dem Taktikboard angemalt bekommt oder auf dem Video sieht, ne? Klar.
Das passt ja jetzt
auch. Man hat irgendwie Entschuldigung.
Niki, das passt ja jetzt auch zu unserem kommenden Gegner, TSG Hoffenheim 1899. Im Hinspiel hat Frank Baumann ja mit einer Drohne deren Training untersuchen lassen. Da wurde ja
hat er das eigentlich
keine große Geschichte von gemacht. Und jetzt rüsten wir noch weiter auf mit Technik.
Hat er das eigentlich selber, hat er die Drohne selber geflogen? Weiß man nicht, ne?
Er saß oben drauf.
Baumann da mit Kippe im Maul.
Himmelinger in der anderen Hand.
Und so ein leichtes Lachen. So. Nee, aber ist schon spannend. Werder Bremen ist ja auch deutscher Meister in FIFA. So, E-Sport ist ja bei Werder auch eine Geschichte. So, finde ich irgendwie cool, dass man sich so im technischen Gebieten auch so mit so vielen neuen Sachen auseinandersetzt. Das machen ja nicht viele Vereine in Deutschland. Das wird sich vielleicht irgendwie mittelfristig nochmal auswirken.
Aber wenn man denn denkt, dafür ist Geld über, aber so kurze im Stadion, dafür reicht es dann wieder nicht.
Das kann irgendwo nicht sein.
Nee, und vor allem ist es, da kommt ja auch wieder was bei raus. So, in diesem VR-Pool, da wird der jetzt nur reingebuttert.
Der schön den Pool buttern.
Am Ende kriegen die Zuschauer auch alle so eine Brille auf, dann die auf dem Platz überhaupt nicht zu ertragen ist. Dann.
Kommt gar keiner.
Ja, und dann schaltet man sich quasi auf die Kamera von Velkovic und dann erlebt man das Spiel aus seiner Sicht. Lässt sich da tunneln.
Naja, auf Sicht von Shahin halt, immer aus der Schildkrötenperspektive. Immer von unten.
Der Vorteil daran wäre natürlich, dass man auf dem Sofa sich kurz da reinziehen kann, ne? Stand jetzt.
Stand jetzt.
Ja, wenn die Kurze nicht ins Stadion kommen, kommen die Kurzen halt zu dir nach Hause.
Ja. Hier sind sie vielleicht öfter schon mal, als sie sollten. Aber auf diesen einen Samstagnachmittag kommst du dann auch nicht mehr.
Will eigentlich, guckt sich jemand von euch das letzte Saisonspiel an? Also in Bremen direkt?
Nicht geplant, ne.
Ich könnte mir das schon vorstellen und unser Faktenchecker hat ja Karten über und ich würde da auch einen von nehmen und dann kann man vielleicht ja auch auf der großen Treppe, treffen uns große Treppe, trinken kurze. So, mit der Fan-Community, mit den Zuhörern.
Ja, wir sagen, treffen an der Säule.
Ja gut, dann würde ich natürlich auch kommen. Kann ja nicht fehlen. Dann.
Ihr müsst uns dann natürlich auch das Codewort sagen, damit die einen kurzen abbekommen.
Genau. Wie ist denn das Codewort diese Woche? So, wer ist denn dran eigentlich? Wir können das ja immer der Reihe nach machen.
Du bist dran, du warst im Urlaub. Dran.
Ich bin im Urlaub. Dann würde ich sagen, Hajo Kurt, bester Mann. Ganz einfach.
Alles klar. Hajo Kurt, bester Mann.
Nee, Hajo mit H. Bester Mann.
Ich war neulich mal im Werder Fanshop online unterwegs und habe einfach mal nach Kurzen gesucht. Suchergebnisse gab es 23, aber nicht eins davon war trinkbar. Also kurze Hose, Stutzen, irgend so ein Kram.
Also die Sache ist ja jetzt nicht ganz klar. Also was jetzt? Hajo mit H?
Hajo mit H, bester Mann.
Okay. Das ist doch eine klare Ansage.
Hajo mit H, bester Mann. Geil.
Okay, das war, wenn keiner mehr sonst noch was zu beichten hat, was er letzte Woche getan hat, dann war es das. Oder?
Ja. Wir hatten noch vom Faktenchecker, da hat Sebastian ja am Ende noch seine Geschichte erzählt, wie er Ilton gesehen hat.
Geile Geschichte übrigens, sehr gelacht, als ich das gehört habe.
Da hast du gesagt, der wurde aus Brasilien nach Bremen geholt, der kam aber aus Mexiko. Ist natürlich unserem Faktenchecker nicht untergegangen.
Na gut.
Und der Faktenchecker hat auch akribische Aufarbeitung dieser Episode versprochen. Ich habe extra einen Fehler eingebaut. Euch ist er nicht aufgefallen.
Heimo Pfeifenberger hatte nicht die 7.
Ja, irgendwie sowas. Alles klar, Leute. Dann liked, abonniert und teilt unsere Spotify, Twitter und Insta-Kanäle. Grüne Brille auf Twitter, Grüne Brille Podcast auf Instagram. Wir freuen uns. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute, oder?
Ja, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ja. Tschüss.
Positiv. Ciao.
Peace.
Ciao.